Okay, Aufnahme ist gestartet. Ja, Gregi.
Hi Steffner, was
Hallo, was geht,
geht?
was geht? Ich bin ja total überrascht, weil ich meine, wir haben ja einen Platon eingeladen, aber der ist ja, hat einfach nichts
Nee,
gesagt.
ist
Er
nicht, wollte nicht kommen, hatte
wollte nicht
keinen
kommen,
Bock.
hatte keinen Bock.
Ja, keine Zeit.
Das ist so eine falsche Ratte, einfach ist
Ja, finde ich
unglaublich.
frech einfach nur. Naja, müssen wir es zu zweit machen, oder? Also
Ja,
kriegen wir
ziehen wir
hin.
es zu zweit durch.
Ja,
Erstmal,
big time.
ja, wir sind ja richtig aufgeregt gewesen, gell, weil einfach so viele Leute unsere erste Folge
Ja.
angehört haben. Wir dachten so, ja, vielleicht 5 von 5 oder 10 unserer Freunde ziehen
Ja,
sich
oder
das rein.
20
Das
Maximum
Max.
war so meine
Ja,
Erwartungshaltung.
und ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Hat uns riesig gefreut und hat uns auch extremen Druck gemacht,
Ja, voll.
dass die Folge auch richtig cool wird. Ja, und auch ganz lieben Dank an unsere Freunde, die uns da tolles Feedback gegeben haben. Und da wollen wir auch gleich ein, zwei Sachen implementieren. Eine meiner besten Freundinnen hatte echt eine richtig coole Idee. Wir haben ja am Anfang dieses Frage-Antwort-Spiel gemacht mit entweder oder. Und die meinte, hey, wäre ja auch richtig cool, wenn wir einfach eine Frage stellen, die wir etwas ausführlicher beantworten. So ein bisschen was von unserer eigenen Philosophie auch vielleicht da durchscheinen kann. Haben wir gedacht, das ist eigentlich ja richtig, die Idee nehmen wir
Ja,
einfach.
finde ich auch richtig
Setzen
cool.
wir um. Und dann haben wir uns jetzt überlegt, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen. Heute werden wir ja über Platon reden und was der alles so getrieben hat und aufgeschrieben hat und wie er die Welt gesehen hat. Und zur Einführung werden wir aber erstmal kurz zwei, drei Fragen uns gegenseitig stellen, quatschen und dann legen wir mit Platon los und da so abgehen. Genau, das ist ja der erste unserer großen Philosophen aus der Antike und danach kommt ja noch der Aristoteles und so weiter. Und Platon, der ist ja schon extrem, ja, extrem krasser Typ
Ja,
gewesen,
auf
gell?
jeden
Also
Fall. Also
schon
ich
krass.
würde sagen mit, ich glaube, ich habe es ja auch in der ersten Folge hatten wir aufs Entweder-Oder-Spiel und da war es ja, die war ja die große Frage, ob Aristoteles oder Platon und da habe ich ja ziemlich eindeutig Platon
Ja,
beantwortet
den
und da,
mag ich dann auch echt gern.
ja, da stehe ich auch
Also er ist
zu.
mega unzuverlässig, aber
Ja,
weißt
kommt zu keinen Terminen.
du, ghostet
Ja
auch
gut, aber Steff,
einfach.
andererseits, der kann ja eh nur Altgriechisch, also da hätten wir,
Ja.
also wie die Kommunikation wäre mega schwierig
Stimmt, ich habe
geworden.
den ja einfach ganz normal, ich dachte, ich schreibe den mal auf cool,
Ja,
aber es hat nicht so
naja,
funktioniert,
nee.
gell? Ja, vielleicht haben wir beim anderen Glück. Ja, schauen wir
Ja.
mal, wie wir das in Zukunft regeln. Vielleicht, ja, halt kann man doch auch Google Übersetzer und so ein Shit machen.
Stimmt. So,
Weil,
ad hoc übersetzen.
ja, ChatGPT, da gibt es ja die ganzen Kits auch mittlerweile. Genau, dürfen wir jetzt natürlich wieder viel zu viel quatschen. Ich bin ja ich auch, der die ganze Zeit quatscht.
Ja.
Ja, dann wollen wir eigentlich loslegen. Möchtest du
Ja,
anfangen,
genau, ich
Gregi?
stelle mal die erste Frage direkt mal, Steff. Und die Frage ist, bist du ein Schmetterling oder ein Mensch?
Ja, du weißt ja, dass ich das ganz cool finde von unserem chinesischen Philosophen. Und du darfst mir gerne helfen, wie man den ausspricht. Ich glaube, Zhang Ji?
Zhuang, ich glaube Zhuangzi, aber
Zhangzi.
ich bin, ja, Mandarin ist es nicht meine Muttersprache, ich schwöre, aber ich glaube Zhuangzi ist richtig.
Ja, der hat ja damals, hatte mal vor, ich denke, der hatte ungefähr ähnlich gelebt wie Platon eigentlich. Ich denke mal so 300 vor Christus
Ich glaube noch
gelebt
etwas,
oder
sogar noch
sowas.
etwas früher. Ich glaube noch, also ich glaube, der Daoismus war etwas früher noch als
Okay.
Platon sogar. Aber ja,
Ja,
auf jeden
also,
Fall alt,
aber
alt,
schon
einige
alt,
tausend
aber die haben da
Jahre.
auch schon geträumt in der Zeit. Und der hat ja mal einen Schmetterlingstraum und hat sich nach dem Traum ist er erwacht und hat sich dann gefragt, bin ich ein Schmetterling, der jetzt träumt, Zhuangzi zu sein, oder träumt er, ein Schmetterling zu sein? Und ist ja schon ganz interessant, weil, also ich glaube natürlich, dass ich ein Mensch bin, ganz logisch. Ich meine, ich vertraue ja eh auf die Wahrnehmung, auf so die Empirie, auf meine Sinne und lebe als Mensch und im Traum, selbst wenn ich träume, träume ich ja eigentlich auch immer, dass ich ein Mensch bin tatsächlich. Aber was der da ein bisschen so aufzeigen wollte, ist ja, also ich habe da direkt, als ich das damals zum ersten Mal gelesen habe, auch immer an diesen borromäischen Knoten gedacht mit dem Imaginären, dem Symbol und der realen Welt und wie die im Einklang miteinander stehen. Und dass ja auch Träumen an sich, also man sagt ja auch, man hat einen Tagtraum. Also es muss ja nicht immer mit dieser Abwesenheit von Bewusstsein passieren, weil selbst wenn man dann träumt, man schläft ja, aber man hat ja trotzdem eine Art von bewusster Erfahrung im Traum. Also ist es ja eigentlich gar nicht so, dass es komplett weg ist, dieses Bewusstsein. Und dass in dieser imaginären Welt, die wir alle haben, wo wir uns ja eine Karte gebauen für uns, für die echte Welt, dass das ja schon immer ein bisschen geträumt ist auch. Also ich muss mir ja praktisch eine imaginäre Karte erstellen, damit ich in der Welt so richtig fungieren kann, damit ich die ganzen Sachen checke, ich muss da und dahin. Also ganz so simple Sachen wie ich suche mein Auto geparkt ist, was ich ja ständig vergesse. Und meine Freunde wissen, dass ich es immer vergesse, weil meine Karte, meine imaginäre Karte, halt nicht gut ausgereift ist für dieses Problem. Das kriege ich halt einfach nicht hin. Aber deswegen finde ich diese Metaebene bei der Frage, was da dahinter steckt, was wir träumen, was wir konstruktiv erschaffen, ja schon mega interessant, weil gewisserweise hängt ja immer ein gewisses Träumen auch mit dem echten Leben einher. Deswegen mag ich diese Frage so ganz gern.
Ja, nee, finde ich auch sehr spannend. Und weil die Frage ja auch schon sehr akkurat erfasst, dass wir eine Innenwelt haben und ja im Grunde genommen gar nicht wirklich endgültig sagen können, dass diese Innenwelt nicht das Einzige ist, was existiert, sondern es noch eine Außenwelt gibt, wovon wir ja eben ausgehen, wie wir ja letztes Mal schon sehr ausführlich besprochen haben. Aber im Grunde genommen ist das ja nur ein Glaube, den wir haben. Und vielleicht ist Zhuangzi ja wirklich ein Schmetterling gewesen. Und
ja, und wir auch.
Ja, und wir auch. Und wir träumen eben doch nur vom Menschsein und sind eigentlich alle in unserer kleinen Schmetterlingswelt gefangen.
Ja, das ist ja krass, weil man sagt, das ist ganz cool, dass du das sagst, weil man sagt ja auch, wenn man, ja, ich habe das geträumt und so weiter, aber ich habe ja diese Erfahrung auch wirklich gemacht. Also es ist ja schon auch eine reelle Erfahrung, die halt auf einer anderen Metaebene stattfindet. Ja. Und ich glaube mittlerweile, gerade auch in der Therapie oder sowas, sieht man Träume auch schon länger nicht mehr als so symbolhaftes, wie früher Freud und so, also mit der Traumdeutung und als Symbol, sondern ja auch als Teil einer Wirklichkeit an, weil dort gewisse Dinge verarbeitet werden, die auch Bezug zur Realität haben. Ja, deswegen voll spannend.
Ja, total.
Aber schon ein Mensch.
Ja.
Also ich bin ja schon Korrespondenz, Theorie, ich gucke halt, warum, vertraue auf die Wahrnehmung, sage, ja, okay, sieht so aus, als wäre ich ein Mensch. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass ich ein Mensch bin. Aber das steckt halt alles hinter der Frage. Das finde ich irgendwie ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Fällt dir noch was ein zu dem?
Ach ja, also ich hätte noch ein bisschen was zu einem Traum, tatsächlich zu einem Traumding gesagt, weil da habe ich letztens, ich bin ja ein großer Science-Fiction-Leser und es gibt von Ursula K. Le Guin gibt es einen ganz schönen Roman, wo sie eben ein fiktives Urwaldvolk quasi beschreibt. Das heißt, The World for... The World for Home is Forest ist, glaube ich, der Titel, wenn ich mich nicht ganz irre gewesen. Und das ist super interessant, weil in diese fiktive indigene Spezies hat eben das Träumen als einen festen Bestandteil ihres Lebens quasi integriert und besprechen auch immer ihre Träume miteinander und gehen auch davon aus, dass quasi Träume eine erweiterte Form von persönlicher Realität auch sind und dass man zum Beispiel auch im Traum mit den Toten in Verbindung treten kann und so weiter. Und das Witzige daran ist, dass sie dann, als sie den Roman veröffentlicht hat, mit einem Ethnologen gesprochen hat und der meinte, es gäbe tatsächlich ein reales Amazonasvolk, das das tatsächlich tut.
Ach, krass.
Also die hat das aber nicht gewusst und hat aus sich selbst heraus diese Idee gemacht und dann meinte er, nein, es ist in deinem Fall quasi Fiktion, weil du das für dich selbst erdacht hast, aber es gibt eine korrespondierendes Realphänomen dazu.
Mega.
Und das finde ich absolut wild. Und auch dieses Konzept eben, Träume in das eigene Leben zu integrieren und quasi das als eine Form von Realität anzuerkennen, finde ich auch super spannend.
Ja, ich finde es auch richtig cool. Vor allem, es gibt ja auch die Möglichkeit, luzide zu träumen.
Mhm.
Das ist ja dann auch wieder eine eigene Art von Erfahrung. Also ich bin ja dann in einer generierten Traumwelt. Ist ja auch verrückt, dass das Gehirn überhaupt sowas erschaffen kann.
Ja.
Also eine Welt, wo ich mich da drin bewegen kann. Absolut faszinierend. Und dort hat man dann ja auch wieder einen anderen Bezug zu Bewusstsein und zu diesem Erträumten, was wie gesagt ja auch ein Tagtraum sein kann. Also sobald ich eigentlich meine Aufmerksamkeit nach innen richte, ist ja die äußere Welt trotzdem noch da, aber meine innere Welt kann ja auch wieder Dinge kreieren, die ich ja dann trotzdem als Erfahrung erleben kann.
Mhm.
Man sagt mir auch, boah, ich hatte voll den üblen Traum. Das nimmt mich ja dann auch emotional mit, wenn ich dann irgendwie träume, oh, meinen Freunden ist was passiert oder mir ist was Schlimmes passiert.
Ja,
dann habe ich ja auch eine voll emotionale Response dazu. Und oftmals hängt das ja auch mit einer realen Angst, die ich im echten Leben habe, zusammen. Das ist mega spannend. Also da gibt es auch bestimmt noch viel, viel zu erforschen. Und ist schon ein bisschen her, leider kann ich das jetzt nicht mal so genau sagen. Vielleicht vor einem halben Jahr habe ich auch gelesen, aber das müsste man nochmal verifizieren, dass man früher ja angenommen hat, dass man immer in diesen REM, in diesem Rapid Eye Movement schlafen und träumt. Aber das sei anscheinend gar nicht so.
Ach so, hat sich schon geändert.
Ja, dass man auch verschiedene, also so sich ein Netzwerk im Gehirn ausbildet, sobald man allein nur anfängt, seine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ich fand es total spannend. Ich kann es nur leider nicht mehr richtig genau wiedergeben, weil es zu lang her ist, aber vielleicht können wir da in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Als kleinen Begrüßer.
Als kleines Schwanker.
Schwanker. Und dann können wir da das. Ich werde es nochmal nachrecherchieren, aber es fand ich super spannend und es passt da auch gut zu dieser Frage. Okay. Meine Frage an dich, Krigi, und ist vielleicht auch eine kleine Anspielung an unseren Freund Platon, der uns einfach so mies hängen gelassen hat. Gibt es das ideale Pferd?
Ja, die Frage fand ich sehr spannend, als ich sie in Sophies Welt gelesen habe. Das ist ein sehr schöner Philosophie-Roman. Das hat sie dann einfach direkt daraus geklaut. Also danke an Justin Gorda an der Stelle. Peace out. Genau, weil also die Frage zum einen hat auch so schon voraussetzungsreich, weil zum einen setzt sie ja voraus, dass wir überhaupt eine Form von Kategorie Pferd besitzen, die wir ausgeformt haben mit bestimmten Bedingungen dafür, dass etwas ein Pferd ist. Also nach dem Motto, es ist ein Säugetier, es hat vier Beine, es hat einen Schweif, es hat eine Mähne, es frisst Gras, aber es ist kein Wiederkäuer, es lässt sich reiten, etc. pp. Das heißt, wir haben so eine Kategorie von einem bestimmten Lebewesen, die wir quasi für uns festgestellt haben, aus der Welt sozusagen herausgeschält haben. Und dann kommt eben noch hinzu, dass wir sagen, okay, es gibt bestimmte Eigenschaften innerhalb dieses Eigenschaften-Sets, die so herausragend wichtig sind, dass quasi die dazu führen können, dass etwas ideal ist. Also keine Ahnung, sagen wir mal, wir würden jetzt festlegen, ein Pferd ist dann ideal, wenn es einen braunen Pelz, einen besonders schönen braunen Pelz hat und wohlgeformte Hufe und schnell rennen kann und ausdauernd ist, dann wäre es das quasi das ideale Pferd. Aber das Interessante ist, man könnte ja auch andere Eigenschaften festlegen. Also insofern würde ich diese Frage sozusagen so beantworten, es kann ein ideales Pferd geben, wenn du quasi Eigenschaften dafür festlegst, was ein ideales Pferd ist. Aber
also kann es ein ideales Pferd nur geben in Relation zu einem Objekt zum Beispiel? Also
genau.
Also ich entscheide jetzt, okay, mein ideales Pferd, das muss gar nicht schnell reiten können, das muss einfach mit mir kuscheln und muss cool aussehen und knuffig sein. Dann kann das ja für mich das ideale Pferd sein, während jemand anderes ja ganz andere Werte in diesem Pferd als ideal betrachten würde.
Genau, also so würde ich jetzt die Frage beantworten, sodass es ja, also es kann ein ideales Pferd geben, aber das hängt eben von dem Betrachter ab. Ich denke, Platon würde diese Frage nicht so beantworten.
Richtig sauer, ey. Also.
Ja, da werden wir jetzt, glaube ich, gleich noch zukommen in nächster Zeit, was Platon von dieser Frage hält und wie er sie beantwortet, aber das wäre auf jeden Fall meine persönliche Antwort darauf.
Ja, also das heißt, das sind keine objektiven Merkmale, die ein ideales Pferd ausmachen können, die unveränderbar sind, die für alle gleich gelten, sondern das ist ja eigentlich immer im Auge des Betrachters. Also,
schon. Also man kann natürlich so weit gehen und sagen, ja, es muss ja sowas wie ein idealisiertes Bild eines Pferdes per se geben, damit wir überhaupt die Kategorie Pferd erkennen können, dass es so bestimmte Eckeigenschaften hat. Aber die Frage ist, was macht diese Eckeigenschaften ideal? Das ist ja für mich dann so ein bisschen das Ding, so wo fängt dieser Punkt, dass man sagt, okay, dieses Pferd ist besser als ein anderes Pferd, so woran liegt das dann genau? Und das würde ich halt sagen, da kommt dann dieser Wertungsbegriff rein, der halt sehr subjektiv ist und eigentlich nicht objektiv beantwortbar.
Ja, da würde ich mich komplett anschließen tatsächlich. Ich weiß, dass der Platon sich nicht anschließen würde, aber das können wir ja dann gleich noch ein bisschen ausdiskutieren. Da können wir ja vielleicht auch nachher über Bäume und so dieses klassische Beispiel reden, dass man auch mal diese Ideenwelt dann, aber wollen wir jetzt nichts überstrecken.
Ja, genau.
Ja,
das ist noch nicht das Pferd von hinten aufzäumen.
Ja. Das war nicht schlimm, ja. Okay. Dann sind wir eigentlich soweit mit unserem Einstieg durch. Das hat es auch ein bisschen entspannt gemacht, muss ich sagen. Finde ich immer ganz gut.
Ja,
sowas.
Fand ich locker.
Krigi, warum starten wir jetzt eigentlich mit Platon? Weil Sokrates ist ein Name, den kennt man ja eigentlich auch. Der ist ja auch gang und gäbe eigentlich. Oder man hat schon immer davon gehört, würde ich sagen.
So im groben Dunstkreis der Philosophie auf jeden Fall. Ja, ich finde halt, Platon aus ganz verschiedenen Gründen ist ein super guter Einstiegspunkt in die Philosophie, weil natürlich gab es schon Philosophie vor Platon, auch wenn sie vielleicht nicht immer so genannt worden ist, aber schon Leute, die das betrieben haben, was wir als Philosophie bezeichnen. Aber zum einen ist halt Platon einfach herausragend für seine Zeit gewesen, weil er so ein unglaublich umfangreiches und auch zumindest zum guten Teil bis heute überliefertes Werk einfach erhalten hat. Und das lässt sich halt über viele andere Leute vor ihm, sagen wir mal jetzt irgendwie Heraklit oder Demokrit oder Pythagoras oder so weiter, halt nicht sagen. So, wir wissen, dass sie gelebt haben, wir wissen, sie hatten irgendwie eine große Wirkung auch in ihrer Zeit, aber über den Großteil dessen, was sie geschrieben haben, war einfach keine Ahnung, weil wir keinen Zugriff darauf haben. Und das ist bei Platon halt nicht so. Platon liegt uns vor, auch natürlich in deutscher Übersetzung zum Glück für uns beide, die kein Altgriechisch kennen. Das heißt, es ist halt viel leichter, sich irgendwie konstruktiv damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ja, okay, wir reden jetzt eine halbe Stunde lang über Heraklit, haben so drei Satzfragmente von ihm irgendwie, aus denen wir jetzt raus exigieren.
Mit Lupe auch.
Ja, genau. Das
so hat er da gemeint eigentlich.
Ja, also, und ich meine, das ist sicher auch interessant, das zu machen, aber ich finde es noch irgendwie befriedigender, jemanden zu haben, mit dem sagen kannst, okay, ich habe ganze Texte da und über die kann ich jetzt sprechen, über die kann ich irgendwie rauslesen, was der vielleicht sagen wollte.
Ja, und das ist ja auch extrem spannend, ja, dass der eigentlich vor so langer Zeit, über 2000 Jahren gelebt hat und so ein fundiertes Werk gemacht hat, dass wir uns damit auseinandersetzen können jetzt und halt wirklich darüber diskutieren, wie er die Welt wahrgenommen hat. Das ist ja eh was, was wir beide lieben und richtig spannend. Und also Sokrates war der Lehrer von Platon und Platon war wiederum der Lehrer von Aristoteles. So haben wir auch die drei schon mal so ein bisschen eingeordnet. Und Sokrates, also als Platon ja Sokrates kennengelernt hat, war er ja hin und weg von Sokrates und auch in seinen Werken, die ja immer in Dialogform stattfinden, ist ja auch Sokrates das Sprachrohr von Platon. Mhm. Also der Charakter Sokrates in den Werken vermittelt sozusagen die Philosophie von Platon. Und Sokrates selbst hat ja überhaupt gar nichts Schriftliches hinterlassen. Also der da gar keinen Bock gehabt, da irgendwas zu überschreiben. Das war ja auch sein Credo. Der ist ja durch die Welt gegangen und wollte in Dialogform und war ja auch so Mitbegründer der Dialektik eigentlich, im Argument so immer näher an die Wahrheit herankommen. Und deswegen hat es für den auch gar keinen Grund gegeben, da irgendwas aufzuschreiben. Was ja irgendwie auch echt cool ist, dass Platon den dann, der hat der Riesenrespekt vor Sokrates gehabt. Und das war ja auch ein richtig einschneidendes Erlebnis, als Sokrates ja tatsächlich in Athen hingerichtet wurde. Mhm. Und der wurde ja tatsächlich hingerichtet für die Verführung der Jugend.
Ja, zumindest war das der Anklagepunkt. Ob das de facto wirklich der Grund auch so hingerichtet worden ist, darüber können sich jetzt die Historiker streiten, aber damals genau wurde das eben so gesagt.
Genau, und es war ja wirklich nur, weil er ja sozusagen die Gedanken vergiftet hat, auch von denen und so, ist ja schon interessant. Nur in dem, dass er halt alles mögliche hinterfragt hat und so weiter, was ja Platon super krass respektiert hat. Und ich würde sagen, das war ja schon so ein richtig, richtig einschneidendes Erlebnis. Für Platon allgemein davor gibt's, also was war da davor? Er ist auf jeden Fall hochgeboren, eher reiche Familie.
Ja.
Ich habe mal gelesen, dass er auch ein Dichter war vor der Zeit, bevor Sokrates getroffen hat.
Oh, das finde ich einen interessanten Punkt. Also, das habe ich selbst gar nicht gelesen, aber ich weiß, dass Platon ja auch gar nicht so unkritisch gegenüber der Kunst gewesen ist. Also, es gibt ja eine recht passende, also, das greift vielleicht hier schon wieder ein bisschen vor, aber es gibt ja in der Politeia, in einer seiner Schriften, gibt es ja eine recht lange Passage, wo er sich über die Schriftkunst, also über die Dichtkunst auslässt und darüber, dass sie auch verderblich ist und die Gedanken vergiften kann und so weiter und so fort. Also er ist ja gar nicht so unkritisch, gerade was die Dichterei auch angeht.
Ja, deswegen ist ja auch für ihn die Dialogform das höchste Gut, was möglich ist, um halt in schriftlicher Form das zu übermitteln, aber ist ja auch der Auffassung, dass es nicht ansatzweise herankommt an einen wirklichen echten Dialog, um das auszudiskutieren auf der Suche nach Wahrheit. Genau. Was wollte man denn noch zu diesen Punkten sagen, so einleiten?
Also was mir noch wichtig ist zu sagen, also genau, ich glaube, wir haben es ganz gut abgedeckt, warum wir keine früheren Leute nehmen, dass es halt auch mit der Überlieferung zu tun hat und ich denke auch, dass viel von dem, was Platon sagt, bezieht sich auch auf frühere Philosophen, das heißt, die sind auch irgendwie durch Platon wieder so ein bisschen abgedeckt, weil er sich gerne auf Heraklit, Pythagoras, Demokrit und so weiter bezieht und das heißt, die sind da schon irgendwie so ein bisschen auch drin behandelt und das, finde ich, passt dann auch soweit. Und ja, ich denke, später anfangen macht eigentlich auch keinen Sinn, weil gerade zum Beispiel Aristoteles und auch spätere Philosophen beziehen sich ja alle schon
ständig
wieder auf Platon.
Auf Platon.
Ja,
dann, also wirklich immer.
Und dann hast du halt diese riesen Lücke und du musst ja immer erklären, ja, weil die sagen das zu Platon, weil Platon das und das geschrieben hat. Also Platon ist so ein zentraler irgendwie Angelpunkt in der europäischen Philosophie, dass eigentlich für mich gar keine andere Möglichkeit besteht, als Platon zu behandeln.
Ja, und ja, ist ja eigentlich der Urbegründer von dem Idealismus eigentlich auch.
Ja.
Und auch die ganze europäische Philosophie, die bezieht sich ja doch bis heute eigentlich auf diesen ganzen Gedankengut und es ist schon spannend, dass er der ist, der das alles zu uns Rollen gebracht hat und worüber dann auch so viele angeknüpft haben, kann man ja schon echt Respekt haben. Und er war anscheinend auch Ringer, habe ich gehört, aber vielleicht habe ich das auch...
Das habe ich aber auch gehört, dass er also ich glaube sportlich tätig sein war ja gerade in der gehobenen attischen Schicht, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, aber ja genau, er war anscheinend so relativ profilierter Ringer sogar.
Ja, das fand ich auch natürlich die Gedanke ganz cool, dass er da so Double Leg und Single Leg Takedowns geschossen hat.
Auf jeden Fall, High Driver, alles.
Alles. Bevor er dann danach noch schön philosophieren,
ein
bisschen Wein trinken.
Ja,
und,
bisschen zusammenhocken.
Zusammen cool, gutes Leben gehabt. Aber wenn man so hochgeboren ist, hat man eigentlich schon ein ganz gutes Leben da auch gehabt eigentlich. Gell?
Ja, finde ich eine gute Überleitung, weil wir wollen jetzt nicht uns ewig lange über Platons Leben auslassen, glaube ich, weil wenn ihr das wissen wollt, gibt es genug Fachaufsätze, genug Lexikonartikel, wo man das alles haarklein, historisch belegt nachlesen kann, aber ich denke, so ein bisschen den historischen Dunstkreis so aufzudecken, ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht so ganz grob zu den Lebensdaten. Ich habe hier mein schlaues Buch, weil ich kann mir das auch nicht merken.
Ja, kannst du schon merken. 424 vor Christus ist er geboren.
Genau, 427 vor Christus geboren, aber knapp vorbei. Na, okay, knapp vorbei. Ja. Genau, und 347, man zählt ja vor Christus quasi immer rückwärts, deswegen 347 gestorben, also ist gute 80 Jahre, 81 Jahre alt geworden.
Extrem alt für
auf jeden Fall.
Zeit, ja.
Gutes Alter. Und genau, wie Steff schon vorhin angedeutet hat, eben auch in einem recht guten Umfeld geboren, also in der höheren attischen Gesellschaft, also in der Gesellschaft Athens reingeboren, hat eine gute Erziehung genossen, war auch verwandt mit verschiedenen Politikern, die dort tätig gewesen sind. Was eben an seinem Umfeld sehr spannend ist, dass eben Athen schon damals so ein bisschen im Niedergang eigentlich begriffen war. Also als Platon Anfang 20 war, wurde Demokratie zugunsten einer Herrschaft von quasi 30 Auserwählten sozusagen einfach niedergestoßen, die dann auch von Sparta damals gestützt worden sind. Und die haben dann erstmal schön ein bisschen Diktatur aufgebaut.
Richtig
und
Oligarchenstaat.
1500 Leute hinrichten lassen und erstmal schön Schreckensherrschaft gemacht, bis sie dann selbst wieder niedergeworfen worden sind. Und eigentlich war die Gesellschaft Athens bis zu Platons Tod von einer gewissen Instabilität eben auch geprägt, was, denke ich, auch Platons Philosophie definitiv geprägt hat.
Mhm. Ja, definitiv, schätze ich auch. Gehe ich auch stark davon aus. Vielen Dank, Rieger. Schön zusammengefasst. Hätte ich niemals aus dem Kopf ansatzweise rekapitulieren können. Obwohl ich das echt ein paar Mal gelesen habe zur Vorbereitung, aber es bleibt bei mir einfach nicht hängen, weil mich das auch nicht interessiert.
Ja, finde ich. Finde ich legitim.
Genau. Und ja, wichtiger Punkt, dass wir noch, das haben wir ganz vorher, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen, also der Dialog selbst ist ja eigentlich für ihn das Beste, um so Wissen zu, also um auf die Suche nach Wissen zu gehen. Also das war ja auch, man geht ja auch gar nicht unbedingt damit rein, dass man schon alles über das Thema weiß, was man diskutiert, sondern in der Dialektik und in Dialogform, dass man sich gegenseitig austauscht und versucht, dann immer näher an die Wahrheit zu gelangen. Dafür muss es natürlich auch die Wahrheit wirklich geben, also diesen reellen Wahrheitsbegriff, den ja Platon auch aufgemacht hat und den ja andere verneinen, wie zum Beispiel die Sophisten, die der gar nicht der Auffassung sind, dass es sowas überhaupt erfahrbar sein kann. Und deswegen, wenn es nicht erfahrbar sein kann, dann gibt es ja auch gar keinen Grund, darüber nachzudenken so. Oder da auf die Suche danach zu gehen.
Ja, was ich beim Dialog auch, finde ich, also denke, was man da hervorkehren sollte, dass für Platon Dialog oder das Gespräch, die Dialektik kein Gegeneinander gewesen ist, sondern es war ein Miteinander. Also nicht ich, Gregor, versuche jetzt hier irgendwie dich, Steff, zu überzeugen, sondern wir sind hier miteinander zusammen und reden über ein Thema und versuchen so einen gemeinsamen Austausch, einen Austausch von Argumenten auf Augenhöhe eben immer weiter genau zu diesem Punkt der Wahrheit sozusagen zu gelangen und wachsen ja aber irgendwie auch beide miteinander da dran. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt versuche, dich auszuboten oder du irgendwie mich ausbotest.
Ja, das ist ja total spannend, dass das ja auch immer noch absolut der richtige Weg ist, um Sachen zu diskutieren, was wir ja auch immer jetzt auch die ganze Zeit machen, wenn wir zusammenhängen. Und ja, das zu erkennen und das dann auch in der Form niederzuschreiben, ist schon richtig cool.
Ja.
Muss man wirklich sagen. Und es liest sich ja 2000 Jahre später immer noch cool einfach. Es macht einfach Spaß zu lesen. Gerade die ein bisschen älteren Werke finde ich manchmal einfacher zu lesen.
Ja, die späteren werden dann einfach durch ihre Komplexität, finde ich, auch ein bisschen anstrengender. Und ich finde, es kommt auch sehr stark auf die Besetzung an. Also ich habe jetzt sehr viel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich habe sehr viele Ausgaben von Reklam halt gelesen, weil das oft neuere Besetzungen auch sind. Und ich hatte dann aber eben auch aus Gründen des Preises, habe ich mir dann ein paar ältere Ausgaben auch besorgt. Und da war das Problem, dass es aber noch die ältere Schleiermacher-Übersetzung ist aus dem 19. Jahrhundert. Heißt, war es dann antikes Griechisch in dieses Deutsch des 19. Jahrhunderts übersetzt. Und
kannst du knicken einfach.
Also hat mich schon so ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ich meine, es lag sicher auch an den Dialogen. Das waren jetzt auch nicht die einfachsten. Das waren jetzt irgendwie die späteren Dialoge von ihm, die eben, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, auch recht komplex sind. Aber das nochmal in diesem Deutsch zu lesen, hat die Sache auch nicht einfacher gemacht.
Ach, vielleicht war da meine Erwartung ein bisschen getrübt, weil ich habe ja auch noch das Symposium zum Beispiel noch gelesen. Das ist auch eine relativ neue Übersetzung. Und das fand ich echt ganz gut verständlich. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen und da hatte ich eine andere Version, die fand ich viel komplizierter. Mm. Also ich dachte, ich habe jetzt viel mehr kapiert als davor. Das ist natürlich schwierig, aber mittlerweile, ja, ich finde, man braucht so eine gewisse Zeit, um Platon zu verstehen, damit auch die Texte mehr Sinn machen.
Ja.
Weil es ja auch nicht, das ist ja dann auch nicht irgendwie in der Form erklärt, sondern das wird ja einfach in Dialogform dargestellt und daraus muss man das ja dann auch ableiten können, was er dann wirklich gemeint hat und auf welcher Basis er diese Argumentation dann legt und schätzt. Und aber ich finde halt die Idee, das halt in Dialogform zu machen und auch einen anderen Charakter darzustellen, der die andere Meinung vertritt, ja, und der dann im Dialog mit Sokrates steht, ist halt richtig cool, finde ich, weil der dann ja auch voll überzeugend erzählt, was er denn über, was weiß ich, Gerechtigkeit oder Besonnenheit, mhm, oder Ethik oder sonst was denkt. Und dann ja Sokrates reinkommt und ist dann zum Beispiel widerlegt und auch erklärt, warum er in seinen Augen das nicht für richtig empfindet. Und es ist einfach dann richtig spannend zu lesen. Dann kann man nämlich Platons Weltbild ja viel besser verständlich machen, weil er ja auch andere Standpunkte ja auch aufzeigt und die dann in seinem Sprachgebrauch widerlegt und, mhm, erweitert. Oder oftmals endet es ja auch in einer Aporie, dass man gar nicht, dass er auch nicht sagt, ja, wir diskutieren halt jetzt und dann ist das Werk vorbei. Und, ja, dann kann sich jeder seinen eigenen Gedanken machen. Und natürlich gibt es einen roten Faden, der immer hinleitet, und Sokrates ist der halt schon weiß, was abgeht. Und so. Aber finde ich dann trotzdem eigentlich ganz elegant gelöst. Also ich hasse das ja eh in der echten Welt auch, wenn einem ständig irgendwas fremd definiert wird und, ja, man sich keine eigenen Gedanken machen kann. Und dass er das auch damals schon so hatte, dass er manches dann einfach offen lässt, aber den Dialog für sich sprechen lässt, finde ich halt richtig cool. Deswegen mag ich den ganz gern.
Total. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau, zum Thema Dialog und Mitvollzug auch, weil ich finde, du hast es gerade sehr schön auch schon dargelegt, dass diese Art, einen Text zu schreiben oder eben einen Text dialogisch zu schreiben, ja auch zum Mitvollzug zwingt. Also im Gegensatz zu einem Lehrtext, wo jemand sagt, so, hier, zack, 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 so ist es, so ist es, so ist es.
Mhm, genau.
Und dann werden nur die Sachen aufgelistet und du kannst es dann vielleicht verstehen oder nicht verstehen oder vielleicht vollziehst du es mit, vielleicht nimmst du es auch einfach nur so auf und denkst so, ja, na gut, dann ist das halt einfach so. Zwingt ja dieses Dialogische dazu, auch Argumente mitzuvollziehen und zu schauen, ah, okay, er bringt jetzt das und das Argument vor und dann sagt aber zum Beispiel Sokrates, sagt dann das und das dazu und dann erwidert, was weiß ich, Theaetetos oder so, erwidert wieder das und das dazu. Das heißt, du hast dann auch direkt diesen Austausch und, mhm, ab und zu wird dann ja auch gesagt, da sind wir jetzt aber in eine kleine Sackgasse gelaufen, vielleicht müssen wir das und das noch mitbedenken. Und das ist halt auch eine viel, viel involvierendere Art, mhm, etwas zu beschreiben, als wenn du einfach die Leute vor vollendete Tatsachen bestellst.
Ja, das ist richtig faszinierend. Ich habe mir das dann wieder gedacht, das letzte Werk war das Symposium, was ich jetzt nochmal gelesen habe bei einem Podcast. Und bei der Apologie hatte ich es nicht so sehr, aber beim Symposium, da geht es ja eigentlich 70% eigentlich nur um andere Sichtweisen, mhm, auf Eros und auf, mhm, diese Liebesleiter und so weiter. Und wirklich erst im letzten 20% oder sagen wir das letzte Drittel fängt überhaupt Sokrates an, wirklich was auch dazu zu sagen. Und es ist dann halt, ich fand das total cool, so eingeleitet zu werden, das Thema schon 5, 6 verschiedene Standpunkte zu haben, bis dann halt Sokrates kommt und halt sagt so, hey Leute, das und das kann nicht sein und hier und da und habt ihr schon mal bedacht das und so weiter. Und das fand ich halt so richtig cool, dass er sich da so viel Zeit nimmt, dass halt 70% von dem Werk eigentlich nicht das ist, was er eigentlich überbringen will, aber trotzdem das aufzeigen möchte, dass es diese Art, über das Thema zu denken, auch gibt.
Ja.
Ja, das finde ich richtig cool und das sieht man ja, wie du gesagt hast, heute, es ist ja voll selten der Fall.
Da gibt's ja, dann, ja.
Ich erkläre euch mal hier, wie es läuft, ich habe XY-Qualifikation und deswegen weiß ich auch alles über das Thema. Hast du eine chemische Frage übrigens? Kann ich ja immer
beantworten.
Ich bin ja Chemiker. Weiß ich alles drüber.
Ja.
Und das finde ich da halt richtig cool. Das mag ich sehr gern. Genau. Haben wir da noch was zu Dialogform, was wir noch sagen wollen?
Ja, ich könnte noch sehr viel zu sagen. Falls ich frage, ob wir das wollen.
Ja, gerne.
Ich denke, das hast du ja auch schon irgendwie erwähnt, dass die Dialogform bei Platon sich ja aus dieser Dialogform bei Sokrates ableitet, im Sinne, dass Sokrates ja immer Dialoge geführt hat und immer mit Leuten direkt in Austausch gegangen ist und er damit ja irgendwie, und ich kann ja nicht aufhören, darüber zu fangirlen, aber ich finde es einfach so geil, weil dass er es geschafft hat, irgendwie die Vorteile einer Verschriftlichung und die Vorteile eines Dialogischen zusammenzuführen, weil der Punkt ist halt der, hätte Platon sich wie Sokrates dazu entschieden, zu sagen, so, ich gehe halt mit den Leuten in Dialog, ich rede halt mit den Leuten persönlich, dann hätte das wahrscheinlich auch in seiner Zeit eine große Wirkung entfaltet, aber erst dadurch, dass er sich dazu entschieden hat, das zu verschriftlichen und dadurch einer viel größeren Anzahl an Menschen zur Verfügung zu stellen, hat ja Platon überhaupt diese Rezessionsgeschichte entwickeln können, die er ja bis heute hat. Und das finde ich so toll, was er auch schon gesehen hat, okay, Verschriftlichung ist notwendig, um eine gewisse Anzahl an Menschen überhaupt erreichen, mhm, zu können, aber ich will deswegen dieses Dialogische, was mir ja auch sehr wichtig ist, eben aus philosophischen Gründen, deswegen nicht loswerden und anfangen, irgendwelche Lehrtexte zu schreiben, was es ja zuhauf gab schon zu der Zeit, sondern zu sagen, nein, ich versuche trotzdem diesen Dialog, auch wenn er nur vielleicht in mir selbst stattfindet zunächst, wenn ich das verschriftliche, nicht aufzugeben, sondern führe das eben weiter und versuche so den Leuten quasi zu vermitteln, worum es da eigentlich in der Philosophie geht. Und das finde ich so cool, weil er dadurch beides irgendwie hat. Er hat so die Vorteile beider medialen Formen.
Und die hat er zusammengefügt.
Genau, der hat er fusioniert. So mit so Dragon Ball Z-mäßig. So Fusion. Und das ist so, und ich finde das so gut. Und ich kann mich da so drüber begeistern, weil ich das so fantastisch finde, weil es so eine simple Idee eigentlich ist und es trotzdem so effektiv ist.
Ja, und der Kernpunkt, den er ja so schätzt an der Form, würde ja verloren gehen, wenn er einfach nur Texte schreiben würde, wo er das erläutert.
Richtig.
Deswegen war das für den keine Option.
Ja.
Und ja, ich finde es halt, ja, wie du gesagt hast, so angenehm, dass man dadurch bedingt immer auch mit der Gegenseite auch viel mehr vertraut wird. Also der gibt ja auch extrem viel Aufmerksamkeit. Argumenten, die er ja selber gar nicht vertritt, aber die Wichtigkeit anerkennt, die zu diskutieren auch.
Ja.
Ja, das ist schon richtig cool. Und das macht ihn auch besonders, finde ich. Und deswegen, auch wenn ich über einige Sachen, wie du weißt, ja gar nicht übereinstimme, schätze ich, respektiere ich das wahnsinnig krass, wie er das aufgestellt hat. Und dass er sich ja auch entwickelt hat.
Ja.
Also über die Zeit und er sich auch nochmal verändert hat und dass man das auch in seinen Werken dann auch sehen kann und lesen kann, wenn man da ein bisschen drin ist, dann ist es halt richtig faszinierend, dass man den Wandel seiner Person und auch seiner philosophischen Einstellungen einfach mitlesen kann, 2000 Jahre später. Und ja, das finde ich richtig faszinierend. Und man muss auch sagen, dieses gesamte Konstrukt, das er aufgestellt hat, das ist schon wahnsinnig krass. Also das ist ja auch, ich denke mir, wie lange habe ich gebraucht, um da durchzusteigen? Und ich habe ja das schon vor mir und es wird mir erklärt und ich muss dann da durchsteigen. Da frage ich mich, wie krass muss es sein, wenn man sich das selber erdenkt, dieses Bild und dieses Konstrukt. Auf Basis davon, was wir jetzt gleich noch sprechen werden, dass er ja einfach diese objektiven Wahrheiten annimmt und sagt, das kann alles, macht keinen Sinn, wenn es die nicht gibt, macht das alles keinen Sinn. Und dann auf Basis so einer simplen Annahme einfach dann diese ganze Ideenlehre zu schaffen, die ja dann schon, also in seinem Paradigma ja schon sehr clever durchdacht ist einfach. Und wenn man die Axiome annimmt, die er annimmt, dann kann man ja auch rückführend wieder auf die Ergebnisse kommen, die er auch hat. Deswegen.
Ja. Voll. Nee, stimme ich dir total zu, dass er das so aus sich heraus überhaupt geschaffen hat und so durchdacht hat bis zu diesem Punkt. Und ich wollte noch irgendwas anderes sagen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Peinlich.
Doch, aber ich komme gleich drauf. Ich komme gleich drauf. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass er, genau, zum einen diese Dichte der Dialoge, dass die ja zum Teil super kurz sind, also die umfassen ja in der deutschen Übersetzung, muss man dazu sagen, die ja nochmal quasi, dadurch, dass das Griechische nochmal eine effizientere Sprache ist, ja länger sind als das Griechische, die umfassen ja in diesem kleinen Reklamformat, umfassen die teilweise so 50, 60 Seiten, also es ist ja nicht besonders lang und trotzdem schafft er es da so viel drin unterzubringen und teilweise auch Dialogabschnitte zu schreiben, über die man stundenlang diskutieren könnte und nur wenige Absätze an Worten, die da ausgetauscht werden und der schafft es da so viel reinzupacken und das Ganze auch noch irgendwie historisch so kontextualisieren, weil ja jeder Dialog ein teilweise fiktiven, teilweise echten historischen Kontext hat, der da reinkommt, dann treten echte historische Figuren auf, die man natürlich damals, die man heute vielleicht nicht mehr kennt, weil, keine Ahnung.
Aber damals waren die.
Genau, was weiß ich, wer Theaetetos war, aber damals war natürlich Theaetetos, der Mathematiker, den kennt man ja irgendwie. Genau, krasser Typ, hat irgendwie viel für die Mathematik geleistet. Das heißt, er hat ja auch das, was ihm das Medium zur Verfügung stellt, ja auch genutzt, um quasi nochmal mehr Sinn eben anzureichern und das nochmal deutlicher und plastischer zu machen, weil ja auch welche Person er da eingesetzt hat in diesen Dialogen, ja auch nicht willkürlich ist, sondern er hat gesagt, okay, wir machen Gespräche, wo es um Wissen und über Logik und sowas geht, dann nehme ich einen Mathematiker als Hauptprotagonisten gegenüber von Sokrates oder ich mache einen Dialog über Rhetorik, dann nehme ich natürlich einen Sophisten als gegenüber und dessen Schüler als gegenüber von Sokrates. Das heißt, er hat auch immer sehr stark darüber nachgedacht, wann er wen wie einsetzt, um irgendwie nochmal klarer zu machen, welche Punkte er vermitteln
möchte. Ja, das ist schon krass. Und der hat ja auch, also schon auch, weil er Sokrates so mega respektiert hat, auch seinen Namen genommen, um den auch ein bisschen reinzuwaschen. Auch. Einfach auch um diesen Respekt und diese Figur wieder aufleben zu lassen in einem positiven Bild.
Ja.
Finde ich auch. Ich finde es einfach, ich mag das halt gern, dass er einfach viel Respekt für seinen Lehrmeister hat, dass er den dann auch, wenn er lange verstorben ist, immer noch nicht sich selber als Sprachrohr von seiner Philosophie macht, sondern einen Freund, den er geschätzt hat und der sein Lehrer war. Ist ein kleiner Aspekt, den ich einfach auch cool finde.
Ja, total. Also rein menschlich definitiv.
Genau. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die ganzen Dialoge und so weiter gequatscht. Jetzt müssen wir jetzt ja langsam mal in diese Ideenwelt
abtauchen.
Oder auftauchen.
Was ist aufstreben? Ich weiß nicht, was da ist.
Was ideal wäre.
Was ist da das Sinnbild dafür, was Platon wertschätzen würde?
Ja.
Ja, weißt du, wenn er da wäre, könnte er das selber sagen.
Ja, selber ich schuld, würde ich sagen.
Also wir wollen auf jeden Fall, weil es ging ja auch ganz viel um diese Sophisten, die wir jetzt auch schon mal ein bisschen diskutiert hatten. Vielleicht gehen wir ganz kurz auf den Sophismus ein und im Anschluss fangen wir dann mal an, diese Ideenlehre vorzubereiten, von der wir jetzt ganze Zeit gesprochen haben, dass man so richtig in dieses Gesamtkonstrukt von ihm eintauchen kann, um zu verstehen, wie ist er drauf gekommen und warum hat er manche Axiome gesetzt. Und ich denke, wenn wir mit den Sophisten anfangen, können wir das gut zeigen, weil die Sophisten haben ja eigentlich grundsätzlich die Überzeugung, dass es so etwas wie objektive Wahrheit in der Welt nicht existiert. Und dass es eigentlich rein um die Rhetorik geht, um ein Argument zu gewinnen und daraus zum Beispiel in der Politik seinen Vorteil zu erhaschen. Die sind ja auch ebenfalls der Meinung, dass man auf Sinneswahrnehmungen nichts geben kann, eigentlich, weil dass die ja immer getäuscht werden können. Und Platon ist ja auch der Meinung im Prinzip, dass so Wahrnehmungen der Sinne nicht nur der allgemeinen Wahrheit führen können, sondern eher die Vernunft, also indem ich darüber nachdenke. Also die Vernunft ist ja der Weg zu dieser Ideenlehre und dann aber in irgendeiner Form auch die Mystik und dann diese Verbundenheit dazu, müssen wir nachher vielleicht aufdrücken, weil ich finde es selber nicht logisch, wie er das argumentiert. aber auf jeden Fall, Sophismus, die Sophisten damals hatten auf jeden Fall das Bestreben, nicht die Natur, aber den Mensch und die Politik zu gestalten einfach. Und dafür ist halt Rhetorik sehr wichtig. Und deswegen ging es denen auch darum, rhetorisch Argumente zu gewinnen. Und da war diese Wahrheitsbindung, was wir gerade eben diskutiert haben, in Dialogform, nicht relevant. War ja dann auch nicht unbedingt auf Augenhöhe.
Nee, ganz im Gegenteil. Also,
mit Absicht nicht auf Augenhöhe.
Ja, genau, nein, genau, absolut. Ja. Genau, absolut mit Intention nicht auf Augenhöhe, weil die Sophisten waren ja Wanderlehrer, die durch die Städte gezogen sind, eben unter anderem auch durch Athen und dafür auch teilweise wirklich viel Geld Leute unterrichtet haben, aber wirklich auch in dem Sinne, ich habe die Wahrheit und übergebe sie dir sozusagen, wenn du mir Geld, das heißt, ich Geld dafür gibst, also in einem sehr klaren Austausch. Und da ging es eben auch um Autorität und Übertragung von Autorität und Leuten eben beizubringen, so kannst du jemanden rhetorisch in einem Gespräch eben überzeugen, aber das quasi der gemeinsame Gewinn von Wissen hat in diesem ganzen
überhaupt gar keine
Rolle gespielt. Ja. Das war für die auch wirklich von keiner Relevanz. Und ich finde, das schlägt sich auch sehr gut überhaupt in diesem Begriff der Sophistik wieder, weil wo die Philosophie ja eben, wie man ja weiß, quasi die Liebe zur Weisheit ist, also Sophia und Philein, ist ja die Sophistik oder die Sophisten, das sind ja quasi die Weisen, also die die Weisheit quasi mit Löffeln gefressen haben.
Haben die wirklich auch.
Ja, haben sie natürlich, jeden Morgen einen kleinen Löffel. Und ich finde, alleine diese Benennung zeigt ja schon, mit welcher Herangehensweise die das gemacht haben, dass es eben nicht darum geht.
Nicht Liebe zur Weisheit.
Ja, ja, nee.
Sondern die habe ich ja auch.
Ja, genau.
Und die ist auch wandelbar, so wie ich meinen Vorteil erhaschen kann durch dich. Deswegen dieser objektive Weisbegriff spielt für die eigentlich gar keine Rolle. Also spielt für die überhaupt gar keine Rolle. Und da hat er ja auch Platon ein Riesenproblem mit. Das fand er der überhaupt gar nicht cool. Weil der meinte ja, okay, wenn ich diese Basis von der objektiven Wahrheit nicht habe, wozu das Ganze? Wozu? Also, und das kommt ja in den Dialogen, gerade mit Gorgias und so weiter, ja auch immer wieder deutlich, dass er ja nach diesem wahren Wissen steht, also nach wie einer objektiven Wahrheit, die existiert, also Platon, wo die Sophisten hingegen ja dann auch immer behaupten, dass es gar keinen Sinn hat, darüber nachzudenken, weil ich eh gar keinen Zugriff auf diese Objektivität. Also wenn es die gäbe, hätte ich eh keinen Zugriff drauf und ich gehe auch davon aus, die gibt gar nicht. Das ist alles wandelbar, das ist immer in Abhängigkeit von meiner Perspektive und von den Sachen, die ich halt, die ich als Subjekt sozusagen als wichtig erachte, aber nicht ein allgemeiner Wahrheitsbegriff, der für alle Menschen gelten kann. Und das hat halt er ganz stark abgelehnt. Unser Platon. Aber ich wollte nur nochmal sagen, dass sie ja schon auch Überschneidungen haben mit dem, dass sie beide diese Sinneswahrnehmung jetzt nicht sehr hoch werten.
Natürlich, es geht ja auch bei beiden letztendlich eben um den Austausch durch Sprache. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es natürlich schon auch eben diesen Dialog gibt und dass Sprache ja auch für beide eine richtige, wichtige Rolle gespielt hat. Und die Sophisten waren ja auch, und das muss man ihnen, glaube ich, auch historisch gut zurechnen, dass sie ja die ersten waren, die versucht haben, Grammatiken zu erstellen, versucht haben, die Struktur von Sprache zu erkennen, offenzulegen und schon quasi die ersten waren, die Einteilungen getroffen haben, wie das ist ein Substantiv, das ist ein Adjektiv, das ist ein Verb und so weiter. Also die haben ja da auch schon auf dem Gebiet der Sprache auf jeden Fall viel Fortschritt geleistet. Aber das, was sie mit der Sprache gemacht haben, unterscheidet sich einfach extrem stark von dem, was Platon damit intendiert hat. was ja auch irgendwo, nur, also für Platon zumindest, vielleicht nicht für die Sophisten nicht, aber für Platon ja auch eine Frage der Moralität war, weil für Platon war ja das Streben nach Wahrheit, war ja auch ein moralisches Streben, so wer zur Wahrheit
kommt,
kommt zum Guten. Und das Gute ist das, wonach wir alle streben sollten. Das heißt, jemand, der das nicht tut, war ja auch für Platon eigentlich durch diese Tatsache schon ein schlechter Mensch.
Ja, genau. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Und diese Idee des Guten ist ja absolut übergeordnet für Platon. Die steht ja über alles. Und was wir noch sagen müssen, weil wir jetzt dann immer über diese Ideenlehre gesprochen haben, das ist ja, wir nennen den Begriff, und aber das ist ja nicht das, was wir jetzt eigentlich unter einer Idee verstehen heutzutage. Also, ich habe eine Idee, lass gut.
Ja, genau, also, gute Idee.
Ja, sondern das ist ja eher etwas, damit ist ja eher etwas Ursprüngliches gemeint. Also mit dieser Idee, also ein Abbild, ein ursprüngliches Abbild sozusagen.
Ja, eben nicht das Abbild, sondern wir sind ja das Abbild für die Idee.
Ja, genau, wir sind ja das Abbild für die, also das ist das Ursprüngliche, nicht das Abbild, sondern das Ursprüngliche selbst ist es eigentlich. Ja,
ich finde am besten lässt sich so ein bisschen den frühen Dialogen von Platon erkennen, weil da geht es ja immer darum, dass er mit Sokrates ja durch ihn spricht, ja mit irgendeinem Charakter zusammenkommt und die dann reden, hey, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und dann exerzieren sie halt quasi so ein bisschen durch, was verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit sein können und was bedeutet das und gibt es Gerechtigkeit? Und was ja ganz oft passiert ist, dass quasi Charakter B, also der mit Sokrates spricht, sagt dann irgendwie, ja, aber Gerechtigkeit ist doch, wenn der Mensch das und das tut. Und dann sagt Sokrates, nee, das ist ein Beispiel für Gerechtigkeit, das ist aber nicht gerecht. Genau, das ist nicht die Gerechtigkeit. Wir wollen ja zu der Gerechtigkeit an sich sozusagen kommen. Mhm. Wir benutzen ganz oft diesen Begriff des an sich Seins.
Also es ist eigentlich ein attributiver Wahrheitsbegriff.
Genau, richtig.
Also das ist wie ja das wahre Bild oder so.
Ja, genau.
Der echte Mensch.
Der echte Mensch ist das wahre Pferd. Das ideale Pferd. Und dass er ganz oft dann darauf hinausläuft, implizit oder manchmal auch explizit, dass es halt sowas wie diese Dinge an sich gibt. Also dass es gibt die Gerechtigkeit als Konzept, an dem alle anderen Dinge, die gerecht sind, Anteil haben. Oder es gibt die Schönheit, an dem alle Dinge Anteil haben. Und das ist halt eigentlich dieser Inbegriff dieser Ideenlehre, auf die Platon kommt.
Also das heißt, um vielleicht da den leichteren Einstieg zu finden, ich glaube, das einfachste Beispiel ist einfach, wenn man das an einem Baum erklärt eigentlich. Oder dieses klassische Idee eines Baumes.
Stimmt, ja.
Dass wir mal so ein Bild bekommen, was eigentlich eine Idee für Platon so darstellt. Also Platon geht ja davon aus, dass wir Menschen schon mit diesen Ideen im Kopf geboren werden.
Mhm.
Die sind schon a priori da. Und das begründet er immer mit Mystik eigentlich schon. Also er sagt ja, dass man, bevor man geboren wird, dass es gibt Seelen, also wir alle haben eine Seele und einen Leib, also den Leib-Seele-Dualismus begründet er ja auch. Und die Seelen wandern, bevor die auf die Welt kommen, die fliegen halt irgendwo rum, Pferden, da haben wir das ideale Pferd vorne dran.
Mhm.
Und dann schauen diese Seelen diese ganzen, in der Ideenwelt, diese ganzen Ideenbilder sozusagen an. Also diese ganzen Ideen werden angeschaut und dann wird man damit geboren. Und alles, was stattfindet im Erwachsenwerden ist, dass man sich wieder erinnert an diese ursprünglichen Ideen, die man bereits vor seiner Geburt gesehen hat. Und so ist es zum Beispiel auch mit einem Baum. Also der sagt, okay, wir betrachten jetzt einen Baum. Und ein Baum kann ja unterschiedlich viele Arten haben. Ja, Fichte, Eiche, Ölbäume und so weiter. Aber wir alle würden ja immer erkennen, dass es ein Baum ist, auch wenn der ja komplett unterschiedlich aussieht. Im Herbst fehlen die Blätter oder haben eine andere Farbe. Aber diese ganzen Bäume haben ja ein Grundkonzept und das ist die Idee Baum bei Platon.
Ja.
So würde ich das beschreiben.
Genau, würde ich auch so
verstehen. Und davon gibt es halt viele Abweichungen. Er meint, dass man mit dieser Idee geboren wird, dass man sich wieder erinnert, wenn man das sehen kann, weil sonst könnte man das gar nicht erkennen, laut seiner Logik. Ich finde es nicht ganz so logisch, aber meine Eltern können mir auch mal gezeigt haben, guck mal, das ist ein Baum als Kind. Und dann habe ich das Konzept Baum verstanden, aber er hat ja auch so eine gewisse
Baumigkeit, ja.
Und dieses Ideal, diese Idee Baum ist ideal und davon gibt es aber viele Abwandlungen auch, die ja auch wiederum teilhaben an dieser Idee Baum, so wie gerechtes Handeln teilhat an der Idee der Gerechtigkeit sozusagen.
Genau, aber alle Bäume, die wir quasi auf der Welt sehen können als Menschen, sind eigentlich nur quasi schwache Abbilder dieser Idee des idealen Baums, der es halt quasi in dieser platonischen Welt existiert.
Und diese platonische Welt, die er erschafft mit dieser Ideen, das ist ja wirklich eine von ihm ideelle Welt, die ist nicht räumlich, die ist nicht zeitlich.
Nee, die ist.
Genau.
Ja.
Und die existiert aber in dieser ideellen Welt, auf die wir aber auf der Erde im Menschsein keinen Zugriff haben, außer wenn man sich durch die Vernunft und durch die Gedanken dem annähert. Aber die Idee des Guten kann man gar nie erfahren, sagt er ja.
Nee, aber wir haben, also was uns eben als Menschen von anderen Tieren unterscheidet, ist eben, dass wir im Gegensatz zu Tieren eine Seele haben und da unsere Seelen aber aus der Ideenwelt kommen, haben wir quasi durch unsere Seelen hindurch die Möglichkeit, zumindest so einen kleinen Blick
zu haben,
in die Ideenwelt zu bekommen, was uns eben hervorhebt.
Was vielleicht noch, ich finde, es ist am Anfang, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt, immer schon ein bisschen schwer zu greifen, dieses Konzept. Ich finde, vielleicht kann man es auch an einem Kreis sehr gut sehen. Also die Idee des Kreises ist einfach ein idealer Kreis. Mhm. Alle Punkte haben den exakt, also der Kreis des Kreises haben den exakt gleichen Abstand zum Mittelpunkt in einem idealen Kreis. Aber wenn ich jetzt einen Diskus habe bei Olympia oder sowas, dann ist der ja nie perfekt rund. Also es ist halt auch ein Abbild in der echten Welt des idealen Kreises, der ideellen Welt, der nicht perfekt ist.
Mhm.
Der strebt aber dieses Bild eines idealen Kreises an. Und ja, wenn ich jetzt mit dem Zirkel einen Kreis male, dann ist der auch nicht perfekt.
Ja.
Also er hat nicht diese Perfektion, wie diese Idee des Kreises die Perfektion hat. Und so ist es dann beim Baum auch. Und so ist es ja dann auch bei anderen Dingen in seiner Ideenlehre.
Genau. Aber ich will jetzt noch nicht direkt in die Platon-Kritik einsteigen, weil das machen wir, glaube ich, später noch genug. Mhm. Aber was halt bei Platon manchmal nicht so richtig klar ist, dass es halt einerseits diese Art von Ideen gibt, die halt genau der ideale Baum, an dem alle Bäume Anteil haben, was weiß ich, der ideale Tisch, an dem alle Tische Anteil haben, etc. pp. Aber es gibt eben auch noch diese andere Kategorie von Ideen, nämlich zum Beispiel die Idee des Schönen, des Guten, des, was weiß ich, des Wahrhaftigen, etc., an dem auch die Dinge Anteil haben, aber von denen sie keine Abbilder per se sind, sondern sie haben eben dadurch, dass sie diese Eigenschaft haben, einen Teil daran. Also eine schöne Person ist schön, weil sie Anteil an der Idee des Schönen hat, aber sie ist quasi nicht ein Abbild des Schönen, wie sie jetzt zum Beispiel ein Abbild des idealen Menschen wäre.
Mhm.
Also der wiederum Gott ist, weil der Mensch ist ein Abbild quasi des Göttlichen. Aber und das finde ich halt so ein bisschen, also das finde ich bei Platon so ein bisschen schwierig, weil er sagt immer, alles davon ist Idee, also Idea oder Eidos oder wie er das nennt. Also er hat da verschiedene Worte für, aber eigentlich sind es verschiedene Formen von Ideen.
Ja, das ist voll spannend, dass du das sagst, weil ich kann mir die immer nicht merken, weil das sind 4 Stück, aber ich habe die rausgesucht.
Ah, hast du, perfekt.
Parmenides,
ja.
Sind die 4 Klassen nämlich unterteilt und es gibt einmal die logisch-mathematische Ideen.
Mhm.
Es gibt einmal die ethisch-ästhetischen Ideen, also die logisch-mathematischen Ideen ist Ähnlichkeit und Einheiten von Dingen, während die ethisch-ästhetischen Ideen das Schöne, das Gute, das Gerechte ist. Dann gibt es noch die biotischen Ideen, das sind die Ideen des Menschen und die Ideen des geringfügig Verachtlichen.
Lol.
Haare, Schmutz und Kot.
Schön.
Die gibt's auch.
Richtig, auch wichtig, ja. Schmutz, Kot braucht man.
Ja, genau. Also das heißt, er unterscheidet sozusagen 4 Klassen von Ideen. Und wir haben einmal diese Idee eines Abbildes, wie beim Kreis oder beim Baum. Und dann haben wir diese ethisch-ästhetischen Ideen von das Schöne, das Gute. Aber das Schöne ist ja auch wiederum, nimmt ja auch wieder Anteil an dem Guten eigentlich wiederum. Und gut ist aber die Spitze des Eisbergs.
Ja.
Also alles mündet in der Idee des Guten. Und aber so wie ich das verstanden habe, ist das Sein, also alles, was existiert, ja auch strebt
zum Guten hin.
Das heißt aber nicht, dass alles in der Welt gut ist, sondern weißt du, was ich sagen will?
Ja, ja, ich weiß. Ja, frage ich, ob die ZuhörerInnen das auch.
Ja.
Nein, ich glaube, was Platon damit meint, ich finde, das lässt sich guter Menschen exemplifizieren, dass in Platons Konzeptualisierung ist es so, dass jeder Mensch, auch wenn er es nicht ist, immer gut sein möchte. Das heißt, eigentlich ein Mensch, der Schlechtes tut, widerspricht eigentlich seinem eigenen Wesen. Und ist unfrei, weil er quasi sich gegen sich selbst wendet. Mhm. Und das meint er damit, dass alles zum Guten hinstrebt, weil wir eigentlich alle das Gute wollen, aber wir schaffen es eben nicht immer, das zu tun.
Ja, da tue ich mir manchmal schwer, auch als ich jetzt auf Vorbereitung über Platon nachgedacht habe, weil der sagt ja auch zum Beispiel, dass Diebe und sowas nicht, also die, also die nutzen ja auch zum Beispiel Lügen, um einen Vorteil zu erhaschen und so weiter, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Also, lass mich mal in meinen Notizen schauen. weil das fand ich richtig spannend. Aber vielleicht bin ich mal, fällt dir noch was ein, ein bisschen besser aufteilen
tatsächlich,
könnte,
ja, genau. Recherchiere doch mal, weil ich, ja, ich schwadroniere ein bisschen mit der Mathematik, weil das finde ich ganz spannend. Nämlich, da, also für mich, die beste Konzeptualisierung platonischer Ideen sind tatsächlich Zahlen, weil ich finde, Zahlen, da würde ich sogar als Mensch ganz persönlich sagen, dass Zahlen für mich irgendwie in so einer Art Ideenwelt existieren, weil wenn man zum Beispiel 4 Äpfel hat, dann hast du ja zwar 4 Äpfel, aber diese Vierigkeit, wie nenne ich sie jetzt einfach mal, ist ja etwas, das quasi abstrakt ist. So, das ist ja eine Einteilung, die du sozusagen triffst, weil du sagst, diese gehören sozusagen einer Vierergruppe zusammen. Und diese Vierigkeit ist aber ein so metaphysisches Konzept. Und ich finde, so Zahlen sind für mich der Inbegriff der metaphysischen Entität, weil sie nur auf so einer extrem abstrakten Ebene irgendwie existieren, aber sie funktionieren ja auch auf dieser abstrakten Ebene. Das ist ja das absolut Abgefuckte an der Mathematik, dass wir dieses riesige System um diese metaphysischen Entitäten herum gebaut haben und wir alles mit denen machen können und wir können super krasse Sachen damit machen. Wir haben absurd komplexe Strukturen damit geschaffen, aber die existieren ja nicht in dem Sinne, sondern wenn wir sie quasi in die Existenz bringen, dann tun wir das ja, indem wir sie auf etwas Konkretes wiederum anwenden, also sie von dieser Ebene der Abstraktion runterholen. Aber an sich sind die ja irgendwo auf dieser Metaphysik.
Ja, das macht ja Platon dann ganz gern. Also das habe ich, das fand ich immer faszinierend, auch wenn ich immer Schwierigkeiten habe, diese Ideenwelt in seiner Logik, die er selber hat, immer ganz nachzuvollziehen, weil ich manchmal finde, dass er immer Sachen annimmt, die er aber selber auch gar nicht begründet dann und die auch nicht logisch kohärent folgen. Aber dass man diese Ideenwelt in einen deduktiven Wahrheitsbegriff einbettet wie Zahlen und Mathematik und das auf der gleichen Ebene wie Mathematik stattfindet, ist ja schon eloquent einfach.
Ja.
Also schon elegant, weil dann dadurch verliert es ja auch wieder das Zeitliche, das Örtliche und hat diesen allgemeinen metaphysischen Wahrheitsbegriff, der ja dann, wenn das so wäre, schwer abzustreiten ist, weil das hat ja Mathematik, hat ja einen hohen Wahrheitsbegriff, weil dann, wenn ich der Logikkette folge, kann ich ja Aussagen über wahr und falsch treffen. Und er bettet das ja auch eben in diese deduktive Wahrheitsform von Mathematik ein. Und das ist ja schon clever. Sagt so, hey, das ist weg von der Sinnwelt. Also wir alle sind hier nur Abbilder und Schatten und so weiter. Dann kommen Sinne, Erfahrungen. Dann kommt Mathematik und ey, da bei der Mathematik ist auch übrigens die Ideenwelt, von denen ich euch immer erzähle. Und das ist ja schon sehr, clever, das so zu verpacken.
Absolut.
Und aus seiner Sicht natürlich auch dann schwer angreifbar, weil er sagt, ja gut, das ist ja eine Form von objektiver Wahrheit dann. Aber die Begründung dessen finde ich manchmal immer sehr, sehr schwierig. Aber da kommen wir ja nachher noch.
Ja, genau, werden wir noch drüber sprechen. Ne?
Also wir sind uns einig, dass diese Ideenwelt, vielleicht nochmal zusammenfassend, weil ich finde es wirklich kompliziert, selbst wenn wir gerade darüber reden, kann man in mehreren Kategorien einteilen. Diese Ideenwelt hat gar keinen Teil von dieser echten Welt. Die einzige Verknüpfung zu unserer reellen Welt ist die Seele des Menschen, sozusagen, die er ja annimmt. Weil die aus dieser Ideenwelt stammt und vor unserer Geburt haben, wenn es so wäre, dann hätten wir dann auch Teil an dieser Ideenwelt gehabt, weil wir diese Ideen ja gesehen haben in unserer Seelenform sozusagen.
Genau.
Das heißt, er hat ja auch diesen Leib-Seele-Dualismus begründet. Er sagt, wir haben einen Körper und wir haben eine Seele. Und des Weiteren sagt er, dass Dinge, die ich in der Welt beobachte, wie zum Beispiel ein Baum, ein Kreis, ein Dreieck, dass es in dieser Ideenwelt eine ursprüngliche Idee eines Kreises gibt, eines Baumes, an den sich alle Abbilder, die wir in der echten Welt sehen, anheften oder halt anstreben, dieses Ideal zu sein, aber nie in der Form perfekt sein können. Es sind immer nur Schattenabbilder von dieser Idee. Gut. Die andere große Klasse von Ideen ist eben dann diese Idee des Gerechten, des Schönen, also Tugendhaftigkeit, was ihm ja auch extrem wichtig war in Form von Ethik und auch Ästhetik. Das heißt auch das richtige Handeln und man benötigt auch das Wissen darüber, um halt richtig handeln zu können, was für ihn auch wichtig ist. Und das Ganze führt ja dann immer, mündet ja dann in diesen objektiven Wahrheitsbegriffen, was das Schöne ist. Es wird ja im Symposium zum Beispiel auch ganz häufig diskutiert, diese Liebesleiter, über die wir vielleicht gleich noch reden können. Also das heißt, diese Ideenwelt, die er erschafft, ist eine Welt unabhängig von unserer, also zeitlich unabhängig, keine Zeit, kein Raum und befindet sich in diesem deduktiven Wahrheitsbegriff von Mathematik wieder. Ich finde, so kann man das eigentlich ziemlich gut sagen. Und auch das Höhlengleichnis, was häufig verwendet wird, um das Ganze darzustellen, spiegelt ja auch nur drauf, dass man so eine Leiter von, ja, man muss eine Leiter emporsteigen von Verständnis über die Welt, die beginnt mit einem Apfel. Sollen wir das Höhlengleichnis einfach mal durchsprechen?
Sollen wir das jetzt machen? Ja, können wir auch jetzt machen.
Können wir jetzt machen. Willst du anfangen?
Soll ich es anfangen?
Ja. Kannst du mir die Geschichten besser erzählen?
Ja, okay. Nein, also gut.
Kleiner Einschub von unserer Seite. Der Krieger und ich haben uns mal wieder richtig verquatscht. Und wir wollten euch keine 2-Stunden-Folge antun. Deswegen haben wir beschlossen, wir werden die Folge einfach in 2 Episoden aufteilen. Und ja, deswegen der kleine Einschub. Und dann geht's auch bald weiter mit Episode 2 von Platon.